Wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Erstmal zum Markus-Evangelium. Wir haben in unserer Bibel 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Die ersten drei nennt man auch die synoptischen Evangelien, weil sie sich sehr ähnlich sind, während Johannes sich deutlich von ihnen unterscheidet. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste und mit hoher Wahrscheinlichkeit das älteste Evangelium, das wir haben. Es bildet wahrscheinlich die Grundlage für die anderen. Es ist sehr einfach geschrieben, hat aber kleine Details, die auf Augenzeugenberichte hindeuten. Und über den Autor wissen wir sehr wenig. Es gibt jedoch Quellen aus dem 2. Jahrhundert, die behaupten, es handelt sich um einen Dolmetscher von Petrus. Ein Christ zweiter Generation, der Jesus zwar nicht kannte, aber die Berichte derer, die ihn kannten, vor allem die von Petrus. Genug Grundlagen? Was ist jetzt mit dem Text? Theologen gehen davon aus, dass es sich bei diesem Text nicht um Originalzitate Jesu handelt, sondern um eine von Markus zusammengestellte Erzählung. Soll ich wechseln? Okay. Theologen gehen davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um ein Originalzitat Jesu handelt, sondern um eine von Markus zusammengestellte Erzählung. Es hat halt leider niemand mit dem Laptop daneben gestanden und alles mitgeschrieben. Weswegen das mit den Zitaten, das ist ein bisschen schwierig. Wir sind auf die Formulierungen und Erzählungen der Evangelisten angewiesen, von denen jeder seinen eigenen Stil und seine eigenen Schwerpunkte hat. Stellt euch vor, ihr habt Kinder und denen erzählt ihr eine Geschichte. Und Jahre später setzen sich dann die Kinder dieser Kinder hin und schreiben die Geschichte auf. Idealerweise bleibt eure Geschichte, eure Intention dahinter erhalten. Vielleicht sogar einige besonders eindrückliche Formulierungen. Aber keins der Kinder wird eure Geschichte wortwörtlich wiedergeben. Markus 10 jedoch hat Parallelstellen. Das bedeutet, dass an anderen Stellen des Neuen Testaments ähnliche Dinge stehen. Und einige davon werden in ihrem Ursprung von heutigen Theologen tatsächlich unmittelbar in die Zeit Jesu verortet. Es sind keine Kompositionen von Markus, sondern Dinge, die er zitiert, die er wortwörtlich so gehört hat. Das kann man an der Wortwahl und der Grammatik nachvollziehen. Oder zumindest kann man begründete Vermutungen darüber anstellen. Theologen, Historiker und wer sich sonst noch mit sowas befasst, können leider immer nur begründete Vermutungen anstellen. 2000 Jahre sind echt lange Zeit. Gehen wir aber jetzt mal davon aus, die Theologen und Historiker haben recht. Dann bedeutet das, dass Markus 10 uns einen wesentlichen Charakterzug des fühlbaren, greifbaren Jesus spiegelt. Nicht oder zumindest nicht nur eine Essenz seiner Lehre. Jesus begegnet uns an dieser Stelle als jemand, der die Kinder nicht nur duldet, sondern sie schätzt, sie zu sich ruft. Das ist in dieser Zeit nicht selbstverständlich. In der damaligen Vorstellung waren Kinder, da sie des Gesetzes unkundig waren und keine Verdienste vor Gott hatten, schlechter gestellt als fast alle anderen. Wenn wir heute von Wertschätzung der Kinder, geschweige denn von einer Wertschätzung der Kindheit, wie wir sie heute kennen, kann zu der damaligen Zeit einfach noch keine Rede sein. Kinder waren unfertige Menschen, Eigentum ihrer Eltern. Wenn ein Kind Glück hatte, hatte es Eltern, die sich gut um es kümmerten und genug hatten, um es angemessen zu versorgen. Wenn nicht, nicht. Über etwas wie Kinderrechte oder gewaltfreie Erziehung, da dachte man noch nicht drüber nach. Es gab niemanden, der sich für die Kinder einsetzte und sie wertschätzte. Die Jünger müssten eigentlich wissen, dass Jesus da anders ist. Dass Jesus anders denkt. Im Kapitel unmittelbar vor diesem erzählt uns Markus von einer anderen Begegnung von Jesus und einem Kind. Da sagt Jesus, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und trotzdem, ein Kapitel später weisen die Jünger die Kinder ab, die zu Jesus gebracht werden sollen. Und das auch noch ziemlich ruppig. Das ist jedoch nicht, weil die Jünger jetzt unfreundliche Kinderhasser wären, sondern das ist vor allem der Situation geschuldet, in der sie sich gerade befinden. Jesus, ihr Rabbi, ihr Lehrer, ist auf dem Weg zur Kreuzigung. Und wenn die Jünger auch noch nicht ganz genau wissen, was kommt, so können wir uns doch denken, dass sie wissen, irgendwas stimmt nicht. Jesus ist aufgewühlt, die Zeit wird knapp. Sie wollen ihren Rabbi schützen, wollen nicht, dass er von diesen Letzten der Gesellschaft, diesen Kindern, die ihm nichts bieten können, belästigt wird. Vielleicht denkt der ein oder andere auch, weg mit den Kindern. Wir wollen hören, was Jesus zu sagen hat. Und das geht nicht, wenn dauernd Kinder dazwischen schreien. Das verstehen die doch sowieso nicht. Das kennen wir ja auch von uns. Jesus reagiert darauf etwas ungehalten. Im Text steht, er wurde unwillig. Er reagiert emotional auf die Ablehnung der Kinder. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus sagt den Kindern das Heil zu. Er wendet sich wieder einmal gegen die vorherrschende Gesellschaftsordnung. Er nimmt sie in den Kreis der Lernenden auf, stellt sie den Jüngern gleich. Er erklärt die Fähigkeit der Kinder als bedeutsam, erhebt sie zu Vorbildern. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Wenn uns Kinder nun aber zu Vorbildern werden sollen, was bedeutet das? Schaut man in die Geschichte, dann findet man häufig die Auffassung, dass wir, wenn wir wie Kinder glauben, nicht hinterfragen oder zweifeln dürfen. Heißt Gott wie ein Kind annehmen also, dass wir blind vertrauen müssen und möglichst niemals über die Vorstellung des rauschebärtigen Mannes auf der Wolke hinauswachsen dürfen? Mal mit den Worten eines großen Denkers, Zweiflers und Hinterfragers des frühen Christentums zu sprechen, das sei ferne. Gerade dieser Denker, Zweifler, Hinterfrager, Paulus, ist einer der Hauptgründe, warum wir heute Christentum in Europa haben, warum wir so glauben, wie wir glauben. Und auch der Apostel Petrus bleibt nicht bei seinem Anfangsglauben stehen. Wir können im Neuen Testament nachverfolgen, wie er mit sich, mit Gott, mit anderen Gläubigen darum ringt, den richtigen Weg zu finden. Und wie sich sein Verständnis von Jesus und von Gott weiterentwickelt. Und dann ist da Thomas, der Zweifler. Der wird immer gerne als Negativbeispiel genommen. Aber Jesus reagiert auf seinen Zweifel nicht ungehalten, nicht wütend. Er nimmt Thomas an der Hand und lässt ihn seine Verletzungen spüren. Er gibt ihm das, was Thomas braucht zum Glauben. Die ganze Bibel, das ganze Neue Testament, die gesamte Kirchengeschichte ist voll von denkenden, zweifelnden, hinterfragenden Menschen. Das kann es also nicht sein. Was dann? Die Kinder, die hier zu Jesus gebracht werden, sind noch sehr, sehr klein. Sie sind wahrscheinlich maximal 4, 5 Jahre alt, eher jünger. Sie müssen getragen werden oder zumindest an der Hand geführt werden. Kinder in diesem Alter sind absolut abhängig. Sie sind abhängig davon, dass jemand ihnen Essen und Trinken gibt. Sie sind abhängig davon, dass jemand sie sauber hält. Sie sind abhängig davon, dass jemand sie aus der Sonne holt, wenn es heiß ist, und jemand ihnen eine Jacke anzieht, wenn es kalt ist. Sie sind häufig noch abhängig davon, dass jemand für sie spricht, dass jemand ihre Interessen vertritt. Sie sind absolut abhängig davon, dass jemand freundlich zu ihnen ist, dass jemand in Kontakt mit ihnen tritt. Besonders das. Kinder in dem Alter, die niemand berührt, mit denen niemand spricht, sterben oder entwickeln zumindest massive psychische Probleme. Kinder in diesem Alter sind absolut abhängig. Sie werden getragen, an der Hand geführt. Sie gehen auf Wegen, die ihre Bezugsperson aussucht. Sie lernen so zu denken und zu sprechen, wie ihre Bezugsperson denkt und spricht. Sie sind absolut in der Gewalt ihrer Bezugsperson und müssen darauf vertrauen, dass die das Gute will. Erstmal ist das nur eine Zustandsbeschreibung. Es ist eine Beschreibung unserer Abhängigkeit von Gott. Wir sind davon abhängig, dass Gott die von Gott geschaffene Welt uns Nahrung und Trinken gibt. Wir sind davon abhängig, dass die Sonne den richtigen Abstand zur Erde hat, dass die Erde ihre Bahnen genauso zieht, wie sie es soll, dass wir Luft zum Atmen haben. Und als Christen glauben wir, dass dies von Gott genauso geschaffen wurde, dass es funktioniert, dass wir leben können. Wir sind auch davon abhängig, dass Gott uns unsere Fehler vergibt. Wir sind davon abhängig, dass Jesus uns vertritt. Wir sind davon abhängig, dass Gott die Quelle des Lebens ist und uns am Leben erhält und mit uns in Kontakt tritt. Wir sind absolut abhängig von Gott. Wir sind auf seiner Erde und für die Umstände, das Land, den Körper, in den wir hineingeboren werden, können wir nichts. Gott hat die Macht. alle Macht auf Himmel und Erde. Und wir müssen darauf vertrauen, dass er das Gute will. Ich glaube, das will er. Kurzer Exkurs an dieser Stelle. Ich sage immer er, Gott ist kein er. Er wird als Vater identifiziert, dass Jesus ihn als Vater angesprochen hat. Das hat mit der Funktion zu tun, die der Vater in der Familie dieser Zeit hat. Genauso gibt es jedoch auch viele Stellen in der Bibel, die Gott als Mutter identifizieren. Gott ist weder männlich noch weiblich, das sind keine Kategorien, die auf Gott anwendbar sind. Gott ist Gott und Gott ist alles. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube auch, dass Gott uns, jeden von uns, geschaffen hat. Und das ist, glaube ich, das Erste, was uns der Frage, inwiefern Kinder uns ein Vorbild im Glauben sein können, näher bringt. Kinder mit 2, 3 Jahren, wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, das nicht gerade sehr problematisch ist, sind sie selbst. Sie machen sich noch keine Gedanken darüber, was die Gesellschaft von ihnen denkt. Und sie messen auch andere noch nicht an den Maßstäben der Gesellschaft, wenn sie nicht von ihrer Bezugsperson dazu aufgefordert werden. Versteht mich nicht falsch, Kinder sehen Unterschiede zwischen sich und anderen. Sie sehen, dass das eine Kind blaue Augen hat und das andere braune. Sie sehen, wenn sich eine Person anders kleidet als eine andere. Sie hören, wenn jemand anders spricht. Sie stellen Fragen. Sie wollen Antworten darauf, warum Menschen unterschiedlich sind. Aber sie beurteilen Menschen nicht danach, sondern nach dem Umgang mit ihnen selber und in den allermeisten Fällen mit einem gründlichen Vertrauensvorschuss. Es gibt ein Lied, das in meiner nicht allzu weit in der Vergangenheit liegenden Jugend eine Zeit lang oft im Radio lief, das Born This Way, so geboren heißt. Unter anderem heißt es in dem Text, es ist nichts Falsches daran, dich zu lieben, wie du bist, sagte sie, die Mutter der Sängerin, weil er dich perfekt gemacht hat. Also halte deinen Kopf hoch, Mädchen, und du wirst es weit bringen. Hör auf mich, wenn ich dir sage, ich bin schön, wie ich bin, weil Gott keine Fehler macht. Kinder sehen Unterschiede, aber sie klassifizieren Unterschiede nicht als Fehler oder Makel, bis ihnen die Welt sagt, es wären welche. Auf unsere Mitmenschen und auch auf uns selbst zuzugehen, wie kleine Kinder mit Fragen, aber ohne Urteil, ist etwas, wonach wir streben können. Denn was sind unsere Menschen, Mitmenschen? Was sind wir? Doch nichts anderes als Ebenbilder Gottes, die Gott, der gute Gott, perfekt gemacht hat, weil Gott keine Fehler macht. Was ist noch besonders an kleinen Kindern? Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, sagt Jesus. Reich Gottes. Die Welt, in der Gott da ist. Dort, wo wir sicher und geliebt sind. Dort, wo alles gut ist. Dort, wo wir ruhig werden können. Der Arm eines Vaters, die guten Worte einer Mutter. Kinder, auch in der Zeit Jesus, verstehen das Prinzip Reich Gottes noch nicht. Sie verstehen nicht einmal das Prinzip Gott. Sie wissen nicht, wer Jesus ist. Sie wissen nicht, was Sünde ist. Sie wissen nur, dass sie auf ihre Bezugsperson, sei es Vater, Mutter oder sonst wer, vertrauen. Sie wissen nur, dass diese Person alles kann, alles weiß, alles richtig macht. Sie lernen die Welt verstehen, so wie diese Person es ihnen beibringt. Stellt euch vor, das wäre unsere Beziehung zu Gott. Stellt euch vor, so würden wir Gott ansehen. Aus einer Perspektive der absoluten Hilflosigkeit, der absoluten Abhängigkeit, des absoluten Vertrauens, der absoluten Loyalität. Was, wenn die Welt uns verletzt, wenn wir uns einsam fühlen, wenn wir nicht mehr weiter wissen, uns umdrehen und zu Gott laufen? Wie ein Kind, das auf dem Spielplatz hingefallen ist oder sich erschrocken hat, zu seiner Bezugsperson läuft. Wird Gott dann für uns alles lösen? Nein, natürlich nicht. Auch für Kinder sollte man nicht alles lösen. Aber er wird uns zuhören. Er wird mit uns Lösungen suchen und uns an der Hand nehmen, wenn wir uns nicht trauen, sie alleine auszuführen. Und wir werden wachsen. Kinder haben ein unglaubliches Potenzial. Da ist ein Leben voller Wachstum, voller Entscheidungen, voller Möglichkeiten in jedem Kind. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist auch in uns ein ganzes Leben voller Wachstum, voller Entscheidungen, voller Möglichkeiten. Das Reich Gottes wie ein Kind annehmen heißt, dieses Potenzial annehmen. Anzunehmen, dass wir und andere von einem guten Gott perfekt geschaffen sind. Zu wissen, dass wir absolut abhängig und absolut geliebt sind. Es bedeutet, sicher in die Welt hinausgehen zu können, Fragen zu stellen, Antworten zu suchen, ein Leben zu bauen und die Welt durch die Augen Gottes zu sehen, wissend, dass wir uns nur umzudrehen brauchen, um Gott mit ausgebreiteten Armen hinter uns stehen zu sehen. Und was ist mit dem Zweifel? Kinder sind sehr, sehr klein und alles um sie herum ist sehr, sehr groß. Manchmal verlieren sie ihre Bezugsperson aus dem Blick. Manchmal sind sie sich plötzlich nicht mehr sicher, ob sie wiedergefunden werden. Wo ist mein Papa? Kommt meine Mama wieder? Kinder sind sehr, sehr jung, haben wenig Erfahrung. Manchmal verstehen sie nicht, warum etwas gerade nicht geht. Manchmal sind sie wütend und sie schreien die Person an, die sie ja eigentlich bedingungslos lieben. Kinder, die nicht sicher sind, dass ihre Bezugsperson sie suchen kommt, werden sich nicht weit von ihr entfernen. Kinder, die nicht wissen, ob sie bei ihrer Bezugsperson trotzdem sicher sind, testen keine Grenzen aus. Wir sind sicher. Wir sind geliebt. Gott wird uns immer suchen kommen. Wir dürfen zweifeln. Das ist unser Privileg. Wir alle haben Bezugspersonen in unserem Leben. Wir alle haben oder hatten Väter und oder Mütter, Geschwister, Freunde, Omas, Opas, Tanten, Onkel, die uns als Kinder geprägt haben. Keiner von ihnen war perfekt. Sie haben alle Fehler gemacht, zu Zeiten, in denen wir abhängig waren, manche mehr, manche weniger. Viele von ihnen haben uns auch Gutes getan, manche mehr, manche weniger. Und dann ist da Gott. So viel größer und so viel älter als wir, und wir sind seine Kinder und er ist perfekt. Wir sind in Gottes Armen wie kleine Kinder. Wir sind versorgt, wir sind getröstet, wir sind geliebt, wir sind sicher. Das Reich Gottes kommt und ist schon da, wenn wir die Kinder sind, über die Jesus sagt, lasst sie zu mir kommen.